Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser, unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, heiliger Josef, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir sind immer dabei, die wesentlichen Punkte, wesentliche Aspekte der wunderbaren Interventionen vom Himmel in Fatima und der Gründung der EMI zu betrachten. Der letzte Aspekt ist etwas überraschend, aber gibt sehr viel Auskunft, wie sehr die Mutter Gottes traditionell ist, wie sehr eben die traditionelle Lehre der Kirche von der Mutter Gottes eben in die Seelen gestiftet wird, weil es keine andere Wahrheit gibt. Und gerade dass eben in Fatima diese Wirklichkeiten besonders, ganz besonders, den Kindern, den Gläubigen ins Herz gelegt werden, ist ein ganz besonderes Zeichen der Vorsehung Gottes, der eben weiß, dass diese Zeiten so schlimm sind. Die Zeiten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine universelle Leugnung der Hölle. Die Mutter Gottes zeigt den Kindern die Hölle. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und das, was wir jetzt erleben, ist ein völliges Vergessen der übernatürlichen, der ewigen Wahrheiten. Himmel, Hölle, die Erde ganz kurz und dann in die Ewigkeit. Vorbereitung zur Ewigkeit. Die Mutter Gottes und der heilige Maximilian sprechen ununterbrochen davon und so weiter und so fort. Man könnte sogar, wenn man ein bisschen analysiert, sagen, genau das, was von den Modernisten geleugnet und in den Dreck geworfen wurde oder weggeschoben wurde, das ist genau das, was die Mutter Gottes, sei es in Fatima oder der heilige Maximilian oder die anderen Gründer der großen marianischen Bewegungen uns geben. Ein ganz besonderer Punkt wäre hier der Ökumenismus. Der Ökumenismus, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Superdogma geworden ist, mit diesem Verhältnis, völlig anderen Verhältnis zu den anderen Religionen. Und hier ist die Mutter Gottes eindeutig und hier ist die Mutter Gottes in Fatima ganz und gar eben besteht eben und zeigt eben, ganz klar und ganz deutlich, wie sehr die katholische Wahrheit zu schätzen ist, die gerade denen nicht gefällt, die nicht katholisch sind. Und das haben wir auch gesehen mit dem Aspekt der Eucharistie, des allerheiligsten Altarsakraments, der heiligen Messe, der heiligen Kommunion und der heiligen Beichte. Und jetzt geht es weiter. Wir kommen immer mehr, wenn ich so sagen kann, ins Zentrum der ganzen Offenbarung. Dieses Mal sehen wir, dass Fatima und auch die MI Wert legen auf diese Kombination, wenn ich sagen kann, Herz Jesu, Herz Marie. Das ist auch ein Aspekt, der vielleicht weniger bekannt ist. Es ist sicher sehr wichtig zu sehen, dass die Mutter Gottes, wenn sie erscheint, wie ich schon gesagt habe, immer nur deshalb erscheint, um ihre Kinder zum Heiland zu führen. Dadurch wird das Wort, das alte Axiom, das katholische Axiom durch Maria zu Jesus in Fatima und in der EMI ganz klar bekräftigt. Es ist tatsächlich, dass Maria, unsere liebe Mutter, ihr unbeflecktes Herz, alles vom Herzen Jesu hat, alles vom Herzen Jesu hat und alles fürs Herz Jesu hat. Es ist eine Einheit, eine Verbindung der beiden Herzen, sodass der heilige Jean Eudes bereits diese Andacht der vereinten Herzen Jesu und Maria uns weitergibt. Denn eben hier haben wir zwei Seiten einer einzigen Medaille. Oder man könnte sagen, das Herz Jesu und das Herz Maria sind so miteinander verbunden, dass das eine aus dem anderen hervorgeht. Es ist etwas ganz Wunderbares mit diesen vereinten Herzen, über die ich Ihnen leider dieses Mal nicht viel sagen kann, denn das sind andere Exerzitien. Aber wichtig ist es, dass diese Herzen immer vereint sind. Wobei, wenn ich sage, die entstehen auseinander, vorher fragen wir uns, woher kommt das Herz Jesu? Das Herz Jesu kommt aus dem Herzen Mariens. Das Herzblut Jesu ist aus dem Herzblut Mariens. Jesus ist der Sohn Mariens. Und alles, was an Jesu menschlich ist, ist aus Maria. Hingegen Maria ist aus Jesus. Das Herz Maria kann nur existieren, weil Jesus diesmal als Gott, als Schöpfer, ihr Herz geschaffen hat. Und so kommen wir auf ein heiliges Kreisen, wo eines aus dem anderen hervorgeht und eines das andere bedingt. Und diese Zirkulation, wie es die Väter sagen, das ist das, was uns immer mehr erfüllt und mehr fasziniert. Das eine bestärkt und befruchtet das andere. Wir kennen das Herz Jesu umso besser, je besser wir das Herz Maria kennen. Wir kennen das Herz Maria umso besser, als wir das Herz Jesu kennen. Und so weiter, und so weiter. Bereits am Ende der ersten Erscheinung des Engels, um darauf zurückzukommen, sagt er, den Herzen Jesu und Mariens sind eure flehenden Bitten gefällig. Zum ersten Mal spricht er bei der allerersten Erscheinung über das Herz Jesu und Herz Mariens. Und ich frage mich, ob die Kinder das eigentlich richtig verstanden haben. Denn die Kinder waren so klein und hatten begrenztes katholisches Wissen, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie nicht einmal richtig wüssten, was das eigentlich richtig bedeutet, Herz Jesu und Marien. Ein bisschen schon, weil wahrscheinlich mit Sicherheit die Herz Jesu-Statue, Herz Jesu-Verehrung dort bekannt war. Aber was das genau bedeutet, das wussten sie natürlich nicht. Das zweite Mal hat er gesagt, die heiligsten Herzen Jesu und Mariens haben Pläne der Barmherzigkeit mit euch. Das während der zweiten Engelserscheinung. Und während der dritten der Erscheinung, die wir vorher gesehen haben, lehrte er die Kinder des zweiten Teil des berühmten Gebetes des Engels, welches mit den Worten endet, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder. Diese Anspielung bringt uns zum Kern der großen Botschaft unserer Frau. Das haben wir schon gesehen. Offensichtlich musste der Himmel die Kinder für eine so wichtige Berufung vorbereiten. Deshalb erwähnt der Engel in jeder Erscheinung die Herzen Jesu und Herz Mariens. Und zwar auf folgende Weise. Während der ersten Erscheinung beteten die Kinder zu Gott selbst. Aber wer ist aufmerksam auf ihre Gebete und hört sie? Seht, das ist interessant. Die Kinder beten, O mein Gott, ich bete dich an. Und der Engel sagt, die Herzen Jesu und Marien sind aufmerksam für ihre Gebete. Auf diese einfache Weise lernen wir wieder, dass es nur einen Weg gibt, auf dem wir zu Gott gelangen. Das ist durch die Herzen Jesu und Mariens. Aus diesem Grunde ist die Herz-Jesu-Maria-Verehrung verbunden mit dem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Samstag jeden Monat. Diese beiden großen Tage, die für uns eigentlich wichtige Festtage sein müssen, hohe Höhepunkte unseres Monats gleich am Anfang, müssen in ihrer Verbindung geschaut werden, in ihrer Vereinigung. So. Und in dieser Erscheinung auch, in der zweiten, verkündet der Engel den Kindern ihre zukünftige Berufung. Eine Geste der grenzenlosen Barmherzigkeit ihnen gegenüber. Schaut, die heiligsten Herzen Jesu und Mariens haben Pläne der Barmherzigkeit mit euch. Immer daran denken, wenn ich Ihnen das sage, diese Worte gelten dir und mir genauso, wie sie den Kindern gelten. Jedes Wort des Engels an die Kinder ist ein Wort direkt in mein Herz gerichtet. So sollen wir es immer übersetzen, sonst haben wir es nicht verstanden. So. Noch einmal. Die Aufgabe, die Gott uns in diesem Leben zu erfüllen gegeben hat, den Plan der allerheiligsten Dreifaltigkeit, seinen heiligen Willen, den erhalten wir nur durch die Vermittlung der heiligsten Herzen Jesu und Mariens. Das ist meine Lebensaufgabe. Das ist der Plan, den Gott von mir persönlich hat. Sein heiliger Wille für mich, was ich in diesem kurzen Leben tun soll, bekomme ich durch die Herzen Jesu und Mariens. Und auch bei der dritten Erscheinung wird klar, dass die Gnade der Bekehrung der armen Sünder dieses Mal nur durch die unendlichen Verdienste des heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herz Mariens kommt. Es ist sehr interessant. Der Engel, zum ersten Mal sagt er die Herzen. Beim zweiten Mal sagt er genauer die heiligsten Herzen. Und beim dritten Mal macht er es völlig klar. Die das heiligste Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens. Das ist eine Abstufung. Und durch diese Weise sind die Kinder, und wir sind alle die Kinder, eingeladen, immer tiefer zu gehen. in dieser Betrachtung, die fragt, was bedeutet das Herz? Das ist es ja. Hier kommt das Wort Herz dreimal hintereinander vor. Herz Jesu, Herz Mariens. Wir alle haben diese Herz Jesu-Verehrung, die Herz Maria-Verehrung. Und deshalb will der Engel auch dich und mich einladen zu fragen, was bedeutet das Herz? Ich habe es schon oft gesagt, deshalb brauche ich es nur wiederholen. Es bedeutet ja das innerste Zentrum unserer Person. Das kostbarste und wertvollste, was wir haben. Unsere Intimität, die Quelle unseres Lebens, der Sitz der Liebe. Das ist das Herz. Wenn ich sage, mein Herz, ich gebe dir mein Herz, habe ich schon gesagt, das bedeutet das. Wenn also der Engel sagt, dass sie uns aufmerksam zugewandt sind, diese Herzen, aufmerksam, schaut mal das Wort aufmerksam, bedeutet das, dass sie uns ihr Innerstes öffnen. Sie lenken ihre Liebe zu uns. Wir sind ihnen nicht gleichgültig. Im Gegenteil, wir sind Gegenstand ihrer liebenden Aufmerksamkeit. Hast du schon einmal gedacht, die liebendste Aufmerksamkeit des Herzens Jesu und des Herzens Mariens? Das Herz Jesu, Maria, ist gleichsam konzentriert auf dich, mit größter Achtung und Aufmerksamkeit, ununterbrochen ihre barmherzigen Augen zu uns wendend. Schaut sie in unser Herz in größter Aufmerksamkeit, mit einer großen Bitte, mit einer Einladung, mit einem Wunsch, mit einem Plan, den wir erfüllen sollen. Zweitens müssen wir verstehen, dass diese beiden Herzen besonders sind. Sie sind nicht nur die innerste Personalität, das innerste Wesen Jesu und das innerste der Kern Mariens. Das ist wahr. Aber diese Herzen, zweite Erscheinung des Engels, sind heilig. Im menschlichen Herzen ist alles vom Besten zum Schlechtesten geneigt, wie unser Herr sagt. Aus dem Herzen, aus dem innersten Sein kommen die schlechten Gedanken. Im Herz beginnt die Sünde. Hier hängen wir uns an alle Arten von Unreiten an. Vom Herzen beginnt alles Böse, aber auch alles Gute. Deshalb ist unser Herz ein einziges Durcheinander, ein einziger großer Haufen, wo alles drin ist. Das Gute, das Böse, das Schlechte. Und deshalb müssen ja unsere Herzen gereinigt werden. Rein werde dein Herz, sagt das Gebet. Aber diese beiden Herzen sind heilig. Das bedeutet ohne Makel, ohne Schmutz, ohne Finsternis. Hier ist nur Schönheit, Licht, Fülle der Tugenden, vor allem Fülle der Liebe. Hier ist nur Liebe. Liebe zum Vater, Liebe zu den Menschen, das ist Jesus. Das ist das ganze Herz Jesu. Das ist eine grenzenlose Liebe des Sohnes Gottes zum Vater und eine grenzenlose Liebe des fleischgewordenen Wortes zu uns Menschen und zu jedem Einzelnen. Das ist das Herz Jesu. Das ist wunderbar. Dasselbe des Herz Mariens. Durch die Offenbarung dieses wichtigen Details unterstreicht der Engel ihre Pläne der Barmherzigkeit. Der Herr hat für dich Pläne der Barmherzigkeit. Der Herr hat einen Plan. Er hat dich geschaffen und hat einen Plan für sich. Genauso, wenn du ein Haus bauen willst, musst du einen Plan haben. So hat der Herr für dich vorgesehen, vom ersten Augenblick deines Lebens bis zum letzten, den Plan, der er hat. Das, was du werden sollst nach seinem Willen. Er gibt dir ja sowieso alles. Wieso gibt er uns Talente? Wieso gibt er uns genau diese Situation und nicht die andere? Wieso lässt er uns entstehen in diesem Land und nicht in einem anderen? In dieser Familie und nicht in einer anderen? Mit dieser langen Nase und mit einer kurzen? Ungefähr. Warum ist es gerade so? Weil er seinen Plan hat. Nur das Problem ist, dass ich diesen Plan nicht kenne. Aber das größere Problem ist, dass ich ihn gar nicht will. Dass er mich gar nicht interessiert. Und genau das wäre mein größtes Glück. Das wäre die Erfüllung meines Lebens, nach der ich mich ja eigentlich im tiefsten sehne. Ich will was Gescheites machen im Leben und nicht einfach nur dahin vegetieren wie eine alte Kuh. Gut. Also, die Barmherzigkeit. Was ist denn das wieder? Pläne der Barmherzigkeit. Seht, ich wollte euch daran erinnern, Fatima, das sind einfache Worte, aber hinter jedem Wort steht eine Welt. Eine ungeheure geistliche Welt. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Was ist das? Was ist barmherzig? In dem Barmherzig, da hast du das Wort Erbarmen und das Herz. In Latein ist es vielleicht noch einfach. Misericordia. Misericordia, da ist Miser. Das ist der Elende, das Elend, die Misere, sagen wir auch. Das Schwache, das Elende, das Nichts und Cor. Das Herz, das Starke, das Volle. Also was ist die Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit ist nicht einerseits nur die Fülle des Herzens, der Reichtum eines strahlenden Herzens, des göttlichen Herzens, und andererseits unsere eigene Nichtigkeit. Das sind die beiden Abgründe, über die wir gesprochen haben. Die Feststellung der unendlichen Distanz zwischen uns und Gott in jeder Hinsicht. Aber die Barmherzigkeit ist nicht das. Die Barmherzigkeit ist, dass wir diese beiden Extreme haben und dann das Und. Das ist nämlich dieses göttliche Herz, dieser Reichtum, dieses Volle, diese ungeheure, die unsagbare Herrlichkeit und Schönheit und Fülle, die sich nun hinabwendet zu diesem kleinen, dieser kleinen armseligen Misere, zu diesem Sklaven, zu diesem Tröpfchen von Schmutz und Dreck. Und dieses Tröpfchen von Schmutz mit Liebe und Achtung, Aufmerksamkeit anschaut, ihn heraushebt und ihn erhebt aus seinem Nichts, reinigt unterwegs und sich mit sich selbst vereinigt. Das ist Misericordia, das ist die Barmherzigkeit. Das heißt, barmherzig ist ein heiliges Herz, Chor, welches sich dem Nichts und dem Elend, Miser, der armen Sünder zuwendet, um sie mit seinen unendlichen Schätzen zu erfüllen. Und welche sind diese Schätze? Heiligkeit, unglaubliche Liebe, ewige Glückseligkeit. Das ist, was das göttliche Herz uns bringen kann. Und deshalb die Pläne der Barmherzigkeit. Was bedeutet nun das? Die Pläne der Barmherzigkeit, das ist, Gott weiß genau, dass wir Misere sind. Und dieser Misere gibt nun Gott zum ersten einmal ein paar Talente. Dass du nicht dumm bist wie die Nacht, sondern ein klein bisschen intelligent, dass du ein bisschen Kraft hast, dass du vielleicht ein bisschen schön bist oder irgendwelche andere Talente und Gaben, die der Herrgott jedem von einem und von unserem gibt. Und die gibt er schon aus reiner Barmherzigkeit. Und diese Pläne sind dazu da, weil er etwas machen will mit uns. Und das, was er im Grunde machen will, ist, dass er unser armseliges, miserables Herz, Misere, unser ganz armseliges Nichts langsam emporheben will. Indem er uns ganz klar sagt, das ist der Weg. Komm, ich bin der Weg. Zeige, mach das, was ich will. Ich ziehe dich an. Der Vater zieht mich und bis hin zur Ewigkeit. Das sind die Pläne. Wie sehen die genau aus? Das ist genau das, was wir lernen müssen und erfahren müssen. Aber das Dritte jetzt ist, drittens sind es das heiligste Herz Jesu, das bei der dritten Offenbarung, und das unbefleckte Herz Mariens mit ihren unendlichen Verdiensten. Ja, das wird gesagt. Was bedeutet das? Seht, meine Lieben, das ist ganz wichtig. Diese Herzen sind nicht etwas Abstraktes, keine theologische Metapher, nicht eine Redensart von irgendwelchen Mystikern. Diese Herzen sind ganz konkret, haben eine konkrete, sichtbare Geschichte in unserer Welt. Sie schlagen für mich und für dich. Die Geschichte des heiligsten Herzens Jesu ist die Geschichte des allerheiligsten Altarsakramentes, wo das eucharistische Herz pocht aus Liebe zu dir Tag und Nacht. Die Geschichte des heiligsten Herzens Jesu, um in seinem grenzenlosen Erbarmen noch deutlicher zu werden, beginnt schon lang vorher, aber kristallisiert sich in einem Augenblick, wo der Heiland der heiligen Margareta Maria Alacoque erscheint und den heiligen Jean Eudes und den seligen Claude de la Colombière inspiriert, um den Menschen zu zeigen, diese Liebe und Barmherzigkeit des göttlichen Herzens, das sich uns offenbart hat. Nicht? Und das ist genau dieses Herz in der Vergangenheit erschienen. Dieses Herz hat genau gesagt, was es ist, was seine Wünsche sind, welche Wichtigkeit es für uns hat, wie es verehrt werden will, welche Gnaden es denen gewährt, die seine Bitten erfüllen. Das ist die ganze Lehre und die ganze Welt des heiligsten Herzens Jesu. Und jetzt kommt noch das unbefleckte Herz Mariens. Hat Maria das auch getan? Genau. Wo? In Fatima. Wann? 13. Juni 1917. Das ist es nämlich. Und genau das ist die Lösung unserer Zeit. Das Herz Marie führt uns ins Herz Jesu hinein und das Herz Jesu führt uns zum Vater. Und so haben wir die uralte Regel durch Maria zu Jesus, durch Jesus zum Vater erfüllt. Und zwar in einer ganz wunderbaren, aktuellen und atemberaubenden Weise. So, und jetzt gehen wir in diesen Wesensaspekt Fatimas nach dem ein. Nur eine kleine Nebenbemerkung. Genau dasselbe finden Sie übrigens beim heiligen Maximilian Kolbe. Der heilige Maximilian Kolbe zentriert das ganze Leben von Jipokalanov, von der Stadt der Unbefleckten, auf die Herz-Jesu- und Herz-Maria-Verehrung. Das Herz Jesu, die Herz Jesu Freitage sind Tage, da ist ganz Tag Anbetung, das ist immer der Einkehrtag, jeden Herz Jesu Freitag. Die Herz Jesu Verehrung mit der Oktav nach dem Herz Jesu Fest und die Novene zur Vorbereitung, das sind die großen Augenblicke der Stadt der Unbefleckten. In diesem Sinne, dass eben die Mutter Gottes alle ins Herz Jesu führt. Und selbst in der Weiheformel, im berühmten Weiheformel, wie wir sie beten, der Weiheakt nach dem heiligen Maximilian Kolbe, dass eben durch das Herz Maria das Königreich des Herzens Jesu sich in der Welt wird verbreite. Das ist ja die heilige Kirche und der Wunsch des Herzens Jesu, dass er überall König sei und regiere. Aber jetzt kommen wir zum 13. Juni. Denn da müssen wir jetzt noch lernen, was wir schon wissen vom Herzen Jesu. Die Mutter Gottes kommt zum zweiten Mal. Sie erscheint, und jetzt darf ich es Ihnen auch wieder lesen. Zuerst einmal bittet die Mutter Gottes, ich möchte, dass ihr am 13. des nächsten Monates wieder herkommt. Wir sind am 13. Juni, dass ihr den Rosenkranz jeden Tag betet und dass ihr lesen lernt. Später werde ich euch sagen, was ich möchte. Ich möchte Sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen, bittet Lucia. Ja, ich werde Jacinta und Francisco bald holen. Aber du musst noch eine Weile hier bleiben. Naja, 97 Jahre ist sie alt geworden. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben. Er möchte in der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens verbreiten. Jedem, der diese Verehrung bereitwillig annimmt, verspreche ich das ewige Heil. Diese Seelen werden Gott besonders lieb sein, wie Blumen, die ich selbst zum Schmuck seines Thrones hinstelle. Lucia hat gehört, du sollst hier da bleiben. Dann fragt sie, muss ich hier allein zurückbleiben? Fragte ich traurig. Nein, meine Tochter, hast du viel zu leiden? Verlier nicht den Mut. Ich werde dich nie verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Während unsere liebe Frau diese letzten Worte sprach, öffnete sie ihre Hände und zum zweiten Male vermittelte sie uns die Strahlen dieses unendlichen Lichts. Wir sahen uns selbst in dem Licht, sozusagen versunken in Gott. Jacinta und Francisco schienen in dem Teil des Lichtes sein, das sich zum Himmel erhob, und ich in jenem, das auf die Erde ausgegossen wurde. Vor der rechten Handfläche unserer lieben Frau erschien ein Herz, das von Dornen umringt war, die es durchstachen. Wir begriffen, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, beleidigt von den Sünden der Menschheit und nach Wiedergutmachung verlangend. Das ist die zweite Offenbarung. Meine lieben Freunde, dieser 13. Juni 1917 ist der große Tag in der Weltgeschichte, an dem der allmächtige Gott unserer lieben Frau, der Königin der Welt, erlaubte, der Welt und den Menschen ihr größtes und innerstes Geheimnis zu offenbaren, was nie vorher geschehen ist. Es ist dies der unendliche Schatz, den sie selber von der allerheiligsten Dreifaltigkeit erhielt, der innerste Wert ihrer Persönlichkeit und die Quelle ihres ganzen Wesens, ganz Maria, total Maria, ihr unbeflecktes Herz. Alle späteren Erscheinungen, das Leben der Fatima-Kinder, die Ereignisse rund um Fatima, das sind nur Vervollständigung, Ergänzung, Anwendung des Geheimnisses, das an diesem Tag offenbart wurde. Wir können die folgende Zusammenfassung wagen. Fatima ist die Offenbarung des unbefleckten Herzens Mariens an die Welt. Ebenso die gesamte himmlische Erklärung der Bedeutung, des Zwecks und der Notwendigkeit des unbefleckten Herzens für alle und jeden ist darin enthalten. Es ist schlussendlich die Ermahnung Mariens, wie sie sich unsere Antwort auf diese Offenbarung wünscht. Oder sogar noch kürzer, Fatima zeigt, wer Maria für uns wirklich ist. Und wie wir auf diesen offensichtlichen Willen Gottes reagieren müssen. Das ist das Schlüsselwort. Unbeflecktes Herz Mariens und so wie ich zu diesem Herzen zu stehen habe. Das ist Fatima. An diesem Tag kündigt unsere liebe Frau zum ersten Mal den ganzen großen Plan Gottes für die ganze Welt an. Und sie tut es mit zwei einfachen Sätzen, den jeder von uns auswendig können sollte. Erstens, Jesus möchte sich deiner bedienen. Deiner, nicht nur Lucia, nicht nur Jacinta Francisco, deiner, meiner. Damit die Menschen mich kennen und lieben. Ich höre gerade den Maximilian Kolbe, der sein ganzes Leben gerade nur das getan hat. Er ist durch die Welt gereist. In Moskau hat geträumt vom Ritter der Immaculata in arabischer Sprache, in jüdischer Sprache. Er hat angefangen in lateinischer Sprache. Die ganze Welt wollte er entzünden, damit Menschen Maria kennen und lieben. Er möchte in der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens verbreiten. In der Welt. Jedem, der diese Verehrung bereitwillig annimmt, verspreche ich das ewige Heil. Diese Seelen werden Gott besonders lieb sein, wie Blumen, die ich selbst zum Schmuck seines Thrones hinstelle. Das ist der erste Satz. Der zweite. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Und an diesem Tag gibt sie nicht nur eine Lehre über unbeflecktes Herz, was schon einmalig ist, sondern sie zeigt es auch. Sie zeigt selber. Das hat es meines Wissens noch nie so gegeben bisher in der Geschichte. Genauso wie zum ersten Mal die heilige Margarita Maria Alacoque für die Welt dieses Herz sehen durfte. Vor der rechten Handfläche unserer lieben Frau erschien ein Herz, das von Dornen umringt war, die es durchstachen. Wir begriffen, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, beleidigt von den Sünden der Menschheit und nach Wiedergutmachung verlangend. Somit können wir zwei Hauptteile der Erscheinung unterscheiden. Erstens spricht Maria über unbeflecktes Herz und nachher zeigt es ihnen. Und damit ihnen und der ganzen Welt und dir und mir. Und jede Fatima-Statue mit ihrem Herzen ist genau nur eine Folge, eine Ausweitung oder ein Echo dessen, was da an dem 13. Juni geschehen ist. Und deshalb sind die Fatima-Statuen solche Wunderstatuen, weil hier dieses lebendige Herz sichtbar wird und die Menschen zu diesem Herzen kommen. Und zuerst erklärt sie die Wirkungen und die Macht ihres unbefleckten Herzens, wenn die Menschen es nur annehmen und seinen Wünschen folgen würden. Das ist immer die Bedingung. Danach erlaubt sie, ihr Herz selber zu sehen. Sie öffnet uns ihr Herz, sodass wir in dieses unbeschreibliche Heiligtum, das Größte, das es je gegeben hat und gibt, des Heiligen Geistes eintreten dürfen. Beide Teile dieser Offenbarung verändern das Leben der Kinder vollständig. Das ist genau dasselbe, was unsere liebe Frau in jedem von uns erreichen möchte. Durch den Kontakt unseres Herzens mit ihrem unbefleckten Herzen und nur durch diesen Kontakt werden wir geläutert. Wir werden seine Schätze erhalten, wir werden eingetaucht in die einzige große Wirklichkeit, für die es sich wirklich lohnt zu leben. Die überwältigende Liebe Gottes, die in diesem Herzen gegenwärtig ist und aus diesem Herzen strömt. Das ist eigentlich alles. Alles vergeht, die Liebe bleibt. Aber es ist die Liebe Gottes, die in diesem Herzen Mariens ist, in die wir eingehen. Und von der wir leben und in der wir in alle Ewigkeit kosten. Darum ist es nötig für uns, jedes einzelne Wort dieser Offenbarung der tiefsten Geheimnisse Gottes zu betrachten. So, nach einer kurzen Einleitung bittet Lucia, ich möchte Sie bitten, uns in den Himmel zu nehmen. Der Grund? Das war natürlich einerseits die unbeschreibliche Schönheit und der Ausdruck der Glückseligkeit, die von der Immaculata ausgingen und andererseits die Prüfungen, die die arme Lucia schon den ganzen Monat hinter sich hat. Von den Seiten ihrer Liebsten, die Mutter, die meint, es ist eine Lügerin, schlägt sie, der Pfarrer, sie wird das schwarze Schaf der Familie des ganzen Dorfes, es ist ein furchtbares Leiden für das Kind. Gut. Die kurze Antwort unserer Frau eröffnet ungeahnte Tiefen für unsere Betrachtung. Ja. Jacinta und Francisco bald holen, aber du wirst noch eine Weile hier bleiben. Schau, schon einen Monat zuvor versprach unsere liebe Frau, das haben wir gestern Abend gehört, ihren treuen Kindern den Himmel. Ich verspreche euch, komme ich in den Himmel und Jacinta und Francisco und Maria das Neves und so weiter. In dieser Erscheinung macht sie eine entscheidende Präzisierung. Sie wird die Türe des Himmels sicher für alle armen Kinder Evas öffnen, die aber auch wirklich ihre Zuflucht zu ihr nehmen. Das ist immer die Bedingung. Es gibt kein automatisches in den Himmel kommen, weil du bloß ein paar Sätzchen machst und ein paar Devotionen abfertigst. Wir sind keine Musulmanen. Wir sind nicht Leute, die fünfmal im Tag oder fünf erste Samstage irgendwelchen Humbug machen. Im Geiste irgendwelche Listen ausfüllen und einfach Kreuzchen anmachen. Ich habe die fünf Samstage gemacht, aber im Herzen war alles leer und nichts war von der Mutter Gottes da. Das ist nicht das, was die Mutter Gottes will. Kein Automatismus. Also, und deshalb jetzt wichtig. Das Wo und das Wann und das Wie, das hängt genau von der wesentlichen Aufgabe ab, die Gott uns für unser kurzes Erdenleben zugewiesen hat. Einige wird Gott früher zu sich holen, durch Maria, einige später. Je nach der speziellen Berufung, die jeder von uns hat. Seht, das ist der ganze Witz. Die kleinen Kinder nach 2 Jahren, Lucia nach 90 Jahren. So ist es. Unsere liebe Frau benutzt das Beispiel der kleinen Kinder, um uns eine klare Veranschaulichung zu geben und uns besser verstehen zu lassen, was unsere Berufung nun auf Erden bedeutet. So auch in der darauffolgenden Vision, in der sie die Kinder am himmlischen Licht teilhaben lässt. Wir sahen uns selbst in dem Licht, sozusagen versunken in Gott. Jacinta, Francisco schien in dem Detail des Lichtes sein, das sich zum Himmel erhob und ich in jenem, das auf die Erde ausgegossen wurde. Was bedeutet das? Das Licht, Gott, Gottes Gegenwart, Gottes Größe hat eine zweifache Richtung. Zum Himmel und zur Erde. Unsere Berufung, deine Lebensberufung, deine Aufgabe, der Plan, der barmherzige Gott hat eine zweifache Richtung, nämlich Himmel und Erde. Das ist es ja. Unsere letzte Ausrichtung ist der Himmel. Und es wird bald sein. Ich werde die beiden bald holen. Bald für Gott kann nach 5 Wochen sein, nach 2 Tagen, nach 5 Minuten oder nach 1000 Jahren. Bald in bald. Ich komme bald, sagt Jesus. Und das bald, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann werden wir keine großen Unterscheidungen mehr machen zwischen einer Sekunde und 1000 Jahren, denn die sind alle schon vorbei. So. Darum ist unsere erste und höchste Berufung auf Erden, wie wir schon gesagt haben, Gott zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus allen Kräften. Das ist das höchste Gesetz und Prinzip unserer Reise in diesem Tränental. Damit haben wir schon gesagt, ganz klar, eben das Licht, das zu Gott führt, ist das, was wir gehört haben, dass wir eingehen in die Lehre des unbefleckten Herzens, der Militia Immaculata, Gott trösten, Christus in unserem Herzen aufnehmen und so weiter und so fort. Die zweite Richtung führt zur Erde, zu den Menschen und erklärt unsere unmittelbare Berufung. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben. Es ist die vor kurzem angesprochene Nächstenliebe. Ich möchte, dass unser Nächster seine himmlische Mutter kennen und lieben lernt und durch sie den Weg zurückfindet, den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben unseren Herrn selbst. Durch Herze Mariens findet es zum Herzen Jesu. Im Vergleich zu dieser wesentlichen Berufung sind alle anderen Umstände unseres Lebens eigentlich nebensächlich. Ein langes oder ein kurzes Leben, Berufung zum Priestertum, zum religiösen Leben, Heirat, aktiv, kontemplativ, arm oder reich, öffentlich oder verborgen, zu Hause oder außerhalb. Alle diese Gegebenheiten wird uns Gott sicher durch Maria kundtun, wenn wir nur den tiefsten und erhabensten Sinn unseres Lebens, unsere wesentliche Berufung nicht vergessen. Das kommt eben auf die Talente an, die er uns gegeben hat. Der eine ist halt nicht so gescheit, aber es hat viele dumme Leute gegeben, die große Heilige geworden sind. Also sei nicht böse und sei nicht gram, wenn du nicht so gescheit bist. Ich kann halt keine Sprachen, ich kann nicht irgendwo anders gehen. Die einfachsten Seelen sind meistens die am leichtesten zu heiligen, nicht? Die komplizierten und die Intelligenten, die müssen mehr kämpfen, weil der Stolz halt immer kommt, nicht? Trotzdem ist es auch gut, über Lucias Reaktion nachzudenken. Ihre Bitte, sie wird traurig. Muss ich allein hier bleiben? Schau mal, haben wir uns auch schon mal gefragt, was das bedeutet? Hier siehst du ja den richtigen Blickwinkel, wie wir unser Leben auf Erden auffassen sollen. Unser Leben auf Erden ist kein Paradies, wie uns die Freimaurer sagen. Und kein Himmelreich auf Erden, wie uns die Modernisten möchten. Nicht irgendein happy life in sweet home und so weiter und so fort. All das ist ein Witz. Alles das ist Hollywood, nicht? Und das ist genau das, mit dem die ganzen YouTube-Filme uns ununterbrochen torpedieren. Dass wir uns so einstellen, dass nur das hier auf Erden gilt. Nein, hier Verbannung, das sind unsere Gebete, Tränental, lange beschwerliche Wallfahrt, Last, Kreuz. Wieder einmal sehen wir, wie passend fast Fatima für unsere Zeit ist. Wir sind so sehr mit der Anhänglichkeit an dieser Welt behaftet und so gleichgültig gegenüber der Ewigkeit, dass wir es dringend nötig haben, an den wahren Sinn unseres Erdenlebens erinnert zu werden. Muss ich denn lang hier bleiben? Muss ich noch lang hier in diesem Tränental herumwatscheln? Unsere liebe Frau fährt fort, Jesus möchte in der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens verbreiten. Also die Mutter Gottes betont selbst die Wichtigkeit von Fatima. Bisher ist sie noch nie erschienen, noch nie, um eine bestimmte Andacht der ganzen Welt zu fordern. Hoffentlich möchte sie, dass ihr unbeflecktes Herz überall bei allen Menschen bekannt und geliebt wird. Das ist ihr fester Wille. Wenn ich frage, was ist Fatima und was ich dazu tun habe, muss ich hier die Wünsche Mariens, muss ich mal zu eigen machen. Nun wissen wir, dass doch eine überwältigende Mehrheit der Menschen dieser Welt unsere Frau nicht einmal kennen und auch gar nicht lieben. Darum müssen wir die Forderungen unserer lieben Frau als Missionsauftrag anstehen, die ganze Welt mit der Gegenwart des brennenden Feuers ihres Herzens in Brand zu setzen. Mit anderen Worten, die Botschaft von Fatima soll nicht das private Andächtchen sein zu unserem eigenen seelischen Trost. Verstehen Sie? Ich fühle mich so wohl, Herz Marien. Das ist nicht diese Weise. Und dann ist man zufrieden. Das ist nicht das. Es ist eine universale Kundgebung, welche die ganze Welt betrifft. Und jetzt einmal versteht ihr, Weihe Russlands, Papst, alle Bischöfe zusammen. Universale Kundgebung. Das Herz Maria muss bekannt werden. Das ist der Grund, warum sie diese universale, diese höchsten Autoritäten von denen verlangt, dass hier die Weihen geschehen. Seht, ein Echo des Auftrags unseres Herrn. Geht hin in alle Welt, lehret alle Völker. Wie Jesus Christus möchte, dass seine Kirche katholisch, weltweit auf die Bekehrung und Heiligung aller Menschen ausgerichtet ist, so möchte unsere liebe Frau ihr unbeflecktes Herz allen Völkern und Nationen offenbaren, sodass diese in ihr den Weg finden können, der allein zu Gott führt. Mein unbeflecktes Herz. Unglaublich. Das ist es. Das ist Fatima in ihrer Tiefe. Und genau wer realisiert Fatima in reinster Weise? Die MI. Der Maximilian Kolbe hat sein ganzes Leben gerade für das gelebt und seine Ritter vom Kleinsten an, von dem, der nichts machen will, gibt er ihm ja schon. Maximilian Kolbe, die Idee, wenigstens einmal im Tag durch ein Stoßgebet an dieses wichtige Damm, tu was für die Ausbreitung des Königtums Jesu. Tu was, damit die Mutter Gottes erkannt und geliebt wird. Dann ist die einzige Chance für die Menschen. Und dann tut das gute Männlein ein einziges Stoßgebet und dann ist er schon Ritter. Ein bisschen ein schwacher Ritter, ein bisschen wackeliger, aber immerhin schon Ritter. Also wenn du wenigstens das möchtest, dann darfst du dich in ruhig Ritter nennen. Aber weil die Mutter Gottes eben so lieb ist und so gut und Mitleid hat mit unseren armen, gleichgültigen und trottligen Herzen, deshalb gibt sie, wenn sie ein kleines Löchlein findet in unser verstocktes und egoistisches Herz, ein kleines Stoßgebetchen, das ein kleines Löchlein ist, in dem ich was für sie tue, dann kommt hier der Strom von ihr und dann ja, und das Löchlein wird immer größer und da geht immer mehr Wasser rein. Das ist genauso wie auf der Straße ein kleines Löchlein und fahren Ballastwagen durch, wird es immer größer und größer und größer. Das ist in dieser Weise, die Mutter Gottes, die weitet dann mein Herz und dann wird es immer mittel mehr, dann wird es zwei Stoßgebete und dann wird ein kleines Opfer gebracht und dann wird das Ding immer größer und größer und größer und dann wird der Ritter immer mehr und macht immer mehr, die Welt anzuzünden mit der Liebe Gottes und damit sie Maria kennen und retten. Diese Versprechen nun, die die Mutter Gottes gibt, das ist sehr, sehr wichtig. Zunächst einmal betreffen sie unsere Zukunft und die Ewigkeit und dann unser tägliches Leben auf Erden. Jedem, der diese Verehrung breitwillig annimmt, verspreche ich das ewige Heil. Also das ist wieder einmal etwas Einmaliges, denn wir haben schon vom Beweis gesprochen. Der Beweis wurde geliefert durch das große Wunder von Fatima. Aber nach noch größerer Beweis könnte man sagen, ich meine, solche Versprechungen, die wir hier hören, das gibt's also nirgendwo. Selbst nicht bei der Verheißung für das Skapulier, wo die Mutter Gottes verspricht, dass diejenigen, die sterben mit dem Skapulier im Stand der Gnade, sterben, nicht die Hölle gehen. Hier spielt es noch viel mehr. Nur er, der uns die Erlösung gewähren kann, nur Gott kann das ewige Heil versprechen. Das ist ein Dogma des Glaubens. Und dennoch betont unsere liebe Frau hier ganz klar, ich verspreche. Es ist genau das Echo, ich bin die unbefleckte Hände, ich bin vom Himmel, ich verspreche das ewige Heil. Tatsächlich ist das Geheimnis ihres unbefleckten Herzens das Geheimnis Gottes selbst, das sich aus allen Geschöpfen seine Wohnung in den Ort seiner Gegenwart aussucht. Sie ist so voll von Gott und seiner Gnade, dass durch sie, was sie auch sagt und tut, immer Gott spricht und wirkt. Maximilian Kolbe insistiert darauf jedes Mal. Wenn wir sagen, der Wille Immaculata, ist es fast noch mehr, als wenn wir sagen, der Wille Gottes. Denn erstens, die Immaculata hat nie etwas anderes getan als den Willen Gottes. Aus diesem Grund können wir ohne weiteres sagen, der Wille Immaculata ist der Wille Gottes. Aber zweitens erkennen wir dadurch an, dass Gott ein Geschöpf schaffen konnte, das immer und überall seinen Willen erfüllt hat. Und ein solch großes Geschöpf und Meisterwerk ehren wir. Und indem wir es ehren, ehren wir den Baumeister, den Herrn. Ja. Wenn sie sagt, ich verspreche das ewige Heil, ist sie nur ein Echo oder ein Lautsprecher Gottes in ihr, der uns die größte aller Gnaden verspricht. Des Weiteren wird der Inhalt dieses Versprechens mit drei Bestimmungen genauer erklärt, von welchem jede als Ergänzung der anderen verstanden werden muss. Sie müssen das betrachten. Zunächst ist die Erlösung der Grund für das Kommen des Erlösers. Deshalb kam Christus in die Welt. Das ewige Heil ist das Ein und Alles in jedem menschlichen Leben. Wenn das ewige Heil nicht da ist, hat alles keinen Sinn. Entweder Rettung oder Hölle. Entweder ewige Glückseligkeit oder Verdammnis. Diese Verheißung ist so unendlich wertvoll, weil die ganze Welt ja der Sünde verfallen ist und folglich jeder von uns in höchster Gefahr schwebt, seine Seele für immer zu verlieren. Die himmlische Mutter weiß das, dass es für ihre Kinder in den letzten Zeiten sehr schwer wird, gerettet zu werden. Sehr schwer. Und darum kommt sie und verspricht die Rettung. Um diese Worte zu verstehen, muss man das Geheimnis Gottes verstehen. Es ist die überwältigende Wirklichkeit des unbedingten und dauerhaften Sieges über den Satan, das Böse, die Sünde und die Hölle. Es ist der ewige Triumph der Liebe Gottes, des Lichts, der Freude, der Barmherzigkeit, der Überfülle an Gnaden und Reichtum des Guten in uns. Es ist die Ankündigung des Triumphes ihres unbefleckten Herzens, aber nicht in der Welt, sondern in mir. Ich verspreche, das ewige Heil ist der Triumph des unbefleckten Herzens und der Triumph Gottes. Das ist sehr wichtig. Erlösung, das Heil. Das zweite Wort, das unsere liebe Frau braucht, ist erstaunlich. Diese Seelen werden Gott kostbar sein. Grundsätzlich haben wir, wenn wir über die Erlösung nachdenken, die Wirkungen für uns selbst im Sinn. Die letztendliche Reinigung von unseren Sünden und den ewigen Lohn im Himmel. Aber es gibt sogar noch eine höhere Erwägung in dieser Betrachtung. Der endgültige Triumph Gottes in unseren Seelen berührt Gottes Herz, sodass er sich selbst über unsere Bedeutungslosigkeit ausgießt und wir, so sehr wir nichts und arme, selige Misere sind, plötzlich Gott kostbar werden. Was ist es tatsächlich, was Gott so kostbar ist, dass es ihn dazu bewegt, unsere Seele mit seinen Gaben so grundsätzlich und unendlich zu überhäufen? Ihm ist kostbar, dass wir mit kindlicher Liebe seine Mutter verehren und als Mutter anerkennen. Das ist so kostbar für Gott. Gott sieht es als eine Kostbarkeit an, dass ich eine Mutter habe und das schätze. Gott sieht es als kostbar an, dass ich ihr Kind sein will und ihr gehorchen will. Gott sieht es als kostbar an, wenn ich in dem Augenblick, wo sie ihr Herz öffnet, ich bereit bin, in dieses Herz einzutreten und diese Schätze zu bekommen, zu trinken. Ja, unser Herz schätzt es, unser Herr schätzt es, Gott schätzt es so sehr, wenn seine Mutter verehrt wird und wir ihr folgen. In dieser Aussage finden wir auch noch einen anderen Hinweis auf die Beziehungen der heiligsten Dreifaltigkeit und der Immaculata. Schau mal, wenn schon die Hingabe an Maria, unsere Hingabe an Maria, Gott so teuer ist, dass es sein Herz dazu bewegt, sogar den schwächsten Sünder mit überreichen Gnaden zu beschenken. Wenn also schon die Hingabe an Maria Gott so teuer ist, wie teuer muss dann sie selber Gott sein? Das ist etwas Wunderbares. Mit welchen Augen muss die heiligste Dreifaltigkeit auf Maria schauen? Wenn schon die Hingabe an Maria von einem armen kleinen Kind und Sünder Gott so viel bedeutet. Aber der erstaunlichste Teil des Versprechens ist der letzte, der dritte. Unsere liebe Frau benutzt hier das Bild von den Blumen. Blumen bringen Licht, Sie wissen ja, Schönheit und Freude ins Haus. Blumen sind dazu bestimmt zu schmücken, die Bedeutung und den außergewöhnlichen Wert dessen zu zeigen, was sie umgeben. Deshalb umgeben wir mit den Altar mit Blumen. Wenn wir diese Verheißung betrachten, denken wir wie von selbst an die Blumen am Altar, die dem Tabernakel und dem größten Opfer so nahe sind. Diese Blumen sind dazu privilegiert, den Leib und das Blut unseres Herrn fast zu berühren und die höchsten Tugenden und die Liebe der Geschöpfe zu ihrem Schöpfer und Erlöser auszudrücken. Das ist das Symbol der Blumen am Altar. Liebe Blumenmädchen, denkt ein bisschen daran. Wenn die Heilige Schrift, die Kirchenväter, die Kirchenlehrer über die Glückseligkeit im Himmel, das ewige Glück und die Freude der Heiligen schreiben, müssen sie Vergleiche und Bilder benutzen. Sie benutzen das Festmahl, die Hochzeit, die Einheit der Ehegatten, um auszudrücken, was in unserer armseligen Menschensprache niemals ausgedrückt werden kann. Und genau dasselbe gilt jetzt hier. Was bedeutet also das Bild, das unsere liebe Frau benutzt, dass sie die ihrem unbefleckten Herzen geweihten Seelen wie Blumen zum Schmuck des Thrones Gottes sein werden? Unser Glaube lehrt uns, dass es im Himmel verschiedene Stufen gibt. Je näher ein heiliger Gott sein wird, umso mehr wird er an seiner unendlichen Heiligkeit teilhaben und seine unendliche Liebe kosten. Folglich ist unsere liebe Frau im Himmel der allerheiligsten dreifaltig einem Nächsten, gefolgt von den größten Heiligen, zu denen wir den heiligen Johannes den Täufer, den heiligen Josef, den heiligen Erzengel Michael zählen. Das bedeutet, dass die Verehrung des unbefleckten Herzens uns nicht nur das Seelenheil verspricht und uns Gott angenehm macht, kostbar, sondern uns auch eine hervorragende Heiligkeit verheißt, unsere Seelen so umwandelt, dass sie wie Blumen vor Gott werden, die immerfort in seiner lebensspendenden Gegenwart blühen. Diese Andacht wird zu einer tieferen Vertrautheit mit Gott führen, zu einem vollkommenen Zutritt zu seinem majestätischen Thron. Wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Verheißung eigentlich heißt. Sie ist die tiefste Verheißung in meiner Ansicht, die je aus dem Munde der Gottesmutter gekommen ist. Die, die am allermeisten je versprochen hat. Diese Blumen am Throne Gottes. Deshalb denken wir da mal, was da die Mutter Gottes verspricht, wenn ich nur reingehe in dieses Herz. Achtung, wir kommen heute Morgen besonders noch auf die Frage zu, was das eigentlich bedeutet, Andacht zum unbefleckten Herzen, was die Bedingungen dazu sind. Das ist nämlich meistens ein bisschen anders als das, was wir uns gut vorstellen. Aber jetzt haben wir das andere Thema. Das waren die Versprechungen der Mutter Gottes für die Zukunft. Aber nicht nur das. Wir haben die Versprechungen der Mutter Gottes für die Gegenwart. Die oben erwähnten Verheißungen sind sicher die wichtigsten, was die Stunde des Todes angeht. Gemäß dem Wort des Heilands, was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er seine Seele dabei verliert? Aber dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Moment in unserem Leben. Nicht nur die Stunde unseres Todes, im Augenblick der Passage in die Ewigkeit, sondern das Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Denn jetzt, der Augenblick, jetzt liegt in deiner Hand. Jetzt kannst du schlafen oder wachen. Jetzt kannst du deine Ohren aufmachen oder zumachen. Jetzt kannst du an irgendeinen Käse denken oder an das, was die Mutter Gottes dir geben. Jetzt kannst du Gott gefallen oder sündigen. Jetzt sind wir mitten im Krieg. Jetzt werden wir vom Teufel angeprüft. Jetzt sind wir auf der Wallfahrt zu den ewigen Gipfeln. Jetzt sind wir in Portacelli. Unsere liebe Frau weiß das. Sie weiß, dass unser Leben ein langes Leiden ist. Und viele von euch hier haben ein langes Leiden. Und wiederum gibt sie uns ein erstaunliches Versprechen. Verlier nicht den Mut. Verlier nie den Mut. Sei nie verzagt. Wenn die Mutter Gottes es sagt, du kommst mit deinem ganzen Elend in Tränen, aufgelöst in Tränen, weißt nicht mehr wo ein, wo aus. Alles scheint zusammenzufallen. Verlier den Mut nicht. Hörst du die sanfte Stimme deiner Mutter? Die schaut dich an. Verlier den Mut nicht. Ich werde dich nie verlassen. Und wenn alle dich verlassen und wenn die ganze Welt auf den Kopf steht, ich werde dich nicht verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Schau, wir müssen uns den großen Wert dieser Aussage begreifen. Da ist ein armer Sünder, der zu schwach ist, sich aus dem geistigen Schlamm zu erheben. Wir Priester sehen das noch und noch, besonders wenn wir in den Missionen arbeiten, in Asien oder in Afrika, wo ich früher, oder in Osteuropa, ich war immer nur Missionar, und da immer wieder gesehen, dass die Menschen es versuchen, aber der Schlamm ist so tief, das Böse und die Atmosphäre ist so verzickt, dass einer es versucht und dann, wenn sie hören, ich schaff's nie. Nein. Ich werde dich nicht verlassen. Solange du lebst, stehe ich zu dir zur Seite. Biete dir meine unbefleckten Hände an und bitte dich, mir deine zu geben. Das ist die Mutter Gottes. Ich lasse dich nicht, solange du lebst. Da ist ein anderer armer Sünder, der zwar kämpft, doch fast jedes Mal den Kampf verliert und in die Grube der Sünde fällt. Es gibt so einige in unserer katholischen Reihen, die so sind. Das ist halt so. Die Antwort: Verlier den Mut nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Gib nicht auf, wann immer du fällst. Gib mir gleich deine Hand. Steh wieder auf. Hör nicht auf. Es immer und immer wieder versuchen. Ich verlasse dich nicht. Denk dran. Da ist eine tief religiöse Seele, die im religiösen Leben keine Fortschritte zu machen scheint. Die Prüfungen, Drangsale, dunkle Nächte, Versuchungen, Entmutigung durchmacht. Ich werde dich nicht verlassen. Ich trage alle deine Leiden in meinem Herzen. Und in jedem Augenblick sende ich deine spezielle Gnade aus meinem Herzen, dass du jetzt in diesem Augenblick aushältst. Es gibt zwei wesentliche Bewegungen in unserem geistlichen Leben. Die negative, das bedeutet das Nein zur Sünde, unsere Einstellung gegenüber dem Bösen, der Versuchung, der Sünder, Angriffe des Teufels. Und die positive, das Ja zu Gott, unseren geistlichen Fortschritt, die Vereinigung mit Gott. Die erste Bewegung ist Kampf, Mühsal, Gefahr. Die zweite ist Tugendübung, Gottgefälligkeit, tätige Nächstenliebe, Ritter der Immaculata. In jeder von beiden begegnen wir vielen Schwierigkeiten. In der ersten stehen wir sehr gefährlichen Feinden gegenüber, kämpfen ständig beinahe allein gegen Millionen. Aus menschlicher Sicht sind wir alle verloren. Alles um uns will uns zur Kapitulation bringen. Innerlich sind wir träge, schwach, angstvoll, verdorben. In dem Moment, da der Feind daran geht, uns endgültig zu schlagen, so sieht die Welt und unser Leben aus. Plötzlich aus dem Himmel das Versprechen: Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Refugio, in Italien, das italienische Wort Refugio, oder Refugio in Spanien oder sonst wo, das sind die Häuschen. Das sind die Häuschen, die auf den hohen Bergen sind, die gebaut worden sind von den Bergwanderern, um Schutz zu geben, um eben Zufluchtsstätten zu sein, eben wenn es stürmt, und da ist man dann sicher. Und genau das sagt die Mutter Gottes, genau das Wort sagt sie. Im Krieg wählen die Soldaten ein Versteck, und das ist Refuge, ist die Zuflucht, nennen sie. Ein Ort, an dem sie sicher sind und nicht vom Feind entdeckt werden können. Mein Vater hat mir das erzählt, wie oft er in seinem Loch gehockt ist, das sie vorbereitet haben, und die ganzen Panzer der Feinde gingen drüber weg und konnten das Loch nicht finden. Er saß da drin. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man das von einem Zeugen hört, besonders wenn es der eigene Vater ist. Ja. Genau das wird das unbefleckte Herz für uns im Nebel unseres geistigen Kampfes sein. Wenn du müde bist zu kämpfen, ist normal. Wenn du zu Tode verwundet bist, kommt vor. Wenn du entmutigt bist und immer schwächer wirst, wenn die Dunkelheit dich ängstigt, überall zur Sünde hingedrängt wirst, komm zu meinem Herzen, finde Schutz und neue Kraft. Hier ist der einzige Ort, an dem dir niemand nichts schaden kann. Die zweite Bewegung unseres Lebens ist Gott entgegen. Besteht die große Gefahr, natürlich den rechten Weg zu verlieren, zu zögern, welche Richtung einzuschlagen, Fehler bei wichtigen Entscheidungen zu machen, große Anstrengungen für nichts zu machen, weil wir fernab des rechten Weges gehen oder unser Haus auf Sand bauen. Mein unbeflecktes Herz wird der Weg sein, der dich zu Gott führt. Bei mir gibt es keinen Irrtum, was die Richtung betrifft. Mit mir gibt es niemals Erschöpfung und alle Anstrengungen werden belohnt. In meinem Herzen ist immer Licht und du wirst den Weg niemals verlieren. Und je mehr du in meinem Herzen bist, desto leichter und schneller findest du Gott. Nicht nur am Ende des langen Weges, sondern schon hier und jetzt. Denn mein Name ist Dominus Tecum. Der Herr ist mit dir. Und mein Herz ist das Heiligtum des Heiligen Geistes. Und dort findest du Gott. Bis zu diesem Punkt hat unsere liebe Frau über das Geheimnis ihres unbefleckten Herzens gesprochen. Nun geht sie einen Schritt weiter. Während unsere liebe Frau diese letzten Worte sprach, öffnete sie ihre Hände und zum zweiten Mal vermittelte sie uns die Strahlen dieses unendlichen Lichts. Wir sahen uns selbst in diesem Licht sozusagen versunken in Gott. Vor der rechten Handfläche unserer lieben Frau erschien ein Herz. Das göttliche Licht wird uns durch das unbefleckte Herz geschenkt, habe ich schon gesagt. Dieses geheimnisvolle, unendliche Licht, in welchem die Kinder gleichsam badeten, ist ein tiefgründiger Ausdruck des Wesens Gottes selbst. Der Ich bin das Licht, sagt. Das letzte Ziel dieser Vision ist das Licht Gottes. Die Quelle und der Kanal dieses Lichts ist das Herz Mariens. Nicht? Wir haben schon über das Herz gesprochen. Die Tiefe unseres Wesens, der Sitz der Liebe. Wir öffnen unser Herz nur unseren nächsten Freunden gegenüber, habe ich schon gesagt. Und nur zu unseren Liebsten sagen wir, du bist in meinem Herzen, mein Herz schlägt für dich, ich schenke dir mein Herz. In dieser Vision zeigt uns Maria ihr Herz, erlaubt uns einen Blick in das tiefe Mysterium ihres Wesens zu werfen. Darüber hinaus führt sie uns selbst in ihr Herz hinein, das uns Wohnung, Zuflucht, Weg sein soll. Folglich behandelt sie uns wie ihre Meistgeliebten, die es wert sind, solch eine unermessliche Liebe zu erhalten. Wenn wir nur ein klein wenig darüber nachdenken, wer wir sind, elende Sünder, schlechte Kinder, unwürdige Nichtse, Feinde Gottes, können wir nicht zu Ende denken, ohne erstaunt zu sein über eine solche Herablassung. Und seht, der Herr hat der Schwester Lucia gesagt, und dieses Wort ist genauso auswendig zu lernen, ist vielleicht das Tiefste, was je in Fatima gesagt worden ist, es ist mein sehnlichster Wunsch, dass die Verehrung und die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens verbreitet wird, weil dieses Herz der Magnet ist, der die Seelen zu mir hinzieht, der Feuerherd, der die Strahlen meines Lichtes und meiner Liebe über die ganze Welt aussendet und die unversiegliche Quelle, welche die lebendigen Wasser meines Erbarmens auf die Erde herabströmen lässt. Kürzer und tiefer könnte man es nicht sagen. Das sind Worte, die können nur vom Himmel kommen. Wie gesagt, ich habe nirgendwo in Fatima und in der großen Literatur etwas so Schönes gelesen wie dieses Wort. Zunächst einmal, das unermessliche Verlangen unseres Herrn selbst, die Sehnsucht des Herzens Jesu, der ganzen Welt zu offenbaren, wer sie ist, seine Mutter, bis ins Unermessliche, bis in die Tiefste ihres innersten Lebens. Die Engel hatten schon gefragt, wer bist du, O Immaculata? Und hier eröffnet der Herr die ganze Herrlichkeit seines Meisterwerkes. Diese Worte lassen uns an die unglaubliche Liebe Gottes zu uns denken, da er bis an die äußersten Grenzen gehen will, um uns arme Sünder zu retten. Wenn aber der Herr ein solches Verlangen hat, können wir dann so träge und gleichgültig und ungerührt darüber sein, dass es so viele Menschen gibt, die keine Ahnung vom Geheimnis des Herzens der Immaculata haben, nie was davon gehört haben, nichts davon wissen. Und deshalb sagt der Herr, er wünscht die Verehrung, das heißt der Kult und die Andacht. Die Andacht, die Devotio, ist unsere persönliche Beziehung zu Maria, sozusagen unser Herz in ihrem Herzen. Es ist die Gesinnung eines liebenden Kindes, das stets bereit ist, alle Ehre, alles Lob, alle Aufmerksamkeit und Zeit einer solchen liebenden Mutter zu schenken. Der Kult aber ist die öffentliche Kundgebung und Anerkennung von Gottes Meisterwerk, ausgedrückt durch öffentliche Zeremonien der Ehrfurcht und der Weihe, Consecratio. Schließlich verwendet unser Herr drei Bilder, um die Rolle des unbefleckten Herzens aufzuzeigen. Magnet der Anziehung. Wir wissen, was ein Magnet ist. Der Magnet, der ordnet alles um sich herum. Der Magnet zieht unwiderstehlich an. Seht, das ist das Herz. Das Herz ist ein Magnet. Wer sich in sein Umkreisgebiet oder wenn du in seinen Umkreis schickst, denk an deine verlorenen Kinder. Denk an die, für die du betest, die du meinst, sie sind schon fast auf dem Weg zur Hölle. Wirf sie in die Nähe des Herzens, sie in ein Magnet. Sie wird früher oder später die Kinder, deine, die Geliebten, die du hast, für die du betest, anziehen. Denk da dran. Magnet der Anziehung zu ihm. Feuerherd, aus dem die ganze Welt sein Licht und seine Liebe empfängt. Hier ist die Quelle, ein Feuer, eine Flamme. Liebe, Liebe, die brennt. Und dann nie versiegende Quelle. Quelle, Quelle, aus der ununterbrochen Ströme lebendigen Wassers herauskommen, die Wasser des göttlichen Erbarmens, der göttlichen Gnade. Das bedeutet, wenn wir ihr Herz mit Andacht betrachten, werden wir immer mehr zu Gott gezogen. Wir werden durchdrungen von seinem Licht, um ihn mehr und mehr zu erkennen, und von seiner Liebe, um ihn dafür immer mehr zu lieben und in ihm auch alle anderen Geschöpfe. Und werden immerfort aus der Quelle seiner Gnade trinken, um uns schmutzige Nichtigkeiten zu Kindern Gottes umzugestalten. Und das letzte Wort, das schmerzhafte, unbefleckte Herz. Es ist auch wichtig, in welcher Form das unbefleckte Herz erschienen ist. Nicht wie in den Bildern ihres reinsten Herzens bisher. Da ist das Herz immer gezeigt mit dem Kranz der Rosen. Seit dem 18. Jahrhundert findet man diese Bilder. Aber in diesem Sinn erscheint das Herz von Dornen umringt, die es durchstachen. Genauso wie zuvor unser Herr in Paralimonial sein heiligstes Herz gezeigt hat. Die gleiche Dornenkrone, die während seines Leidens sein heiligstes Herz wegen der Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit und Untreue so vieler Sünden durchbohrten, durchbohrt auch das Herz unserer lieben Frau und ist unbeschreiblich verwunden. Lucia beschreibt, wir begriffen, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, beleidigt von den Sünden der Menschheit und nach Wiedergutmachung verlangend. Mit diesen Worten erhalten wir den wichtigsten Grund, warum Maria uns ihr Herz zeigen wollte. Sie wollte uns dazu anregen, berührt zu werden, ergriffen von solch einer Liebe und auch von solchen Leiden für uns undankbare Sünder. Wir sind es ja, die diese Dornen in ihr Herz reindringen. Und sie trägt es aus Liebe zu uns und kommt zu uns und lädt uns trotzdem ein. Sie verlangt nach Wiedergutmachung, denn sie möchte unser Herz aus Stein umwandeln in ein Herz voll liebenden Mitleids. Wenn ein Kind seine Mutter liebt und sieht, wie sie leidet, möchte das Kind sie trösten, möchte ihr Leid wiedergutmachen, das es selbst und auch andere ihr zugefügt haben. Der 13. Juni ist das Kernstück von Fatima. Was nachher kommt, ist nur Präzisierung, Ergänzung des großen Geheimnisses des unbefleckten Herzens. Der 13. Juli ist die Offenbarung des großen Geheimnisses. Das besteht nur in dem zu zeigen, welches ihre Rolle in der streitenden Kirche ist, wie ihr Herz alles besiegt, den Drachen und die bösen Tiere. Vom 13. bis 13. September ruft sie die Kinder aus, die Bitten ihres Herzens zu hören und zu befolgen. Und am 13. Oktober wirkt sie das große Wunder als himmlischen Beweis für die einzige und herausragende Wichtigkeit ihres Herzens. Und dann später gibt sie uns die Andacht und die Bedeutung der Weihe Russlands. Hier sind wir wirklich in den Kern Fatimas eingedrungen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet und unsere Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und benedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.